Sie haben jetzt über eine Stunde konzentriert aufgepasst und zugehört. Jetzt müssen Sie mit mir zwei Patientinnen oder einen Patienten gemeinsam behandeln. Also es wird ein bisschen eine Praxisübung sein. Und ich habe mir auch gedacht, um das jetzt nicht zu sehr ausufern zu lassen, werde ich nicht über alle Elektrolyte sprechen, über die Hypokaliämie bei den Nebennierenüberfunktionen, beim Cushing-Syndrom und beim Hyperaldosteronismus, hat Ihnen Frau Professor Wieler schon was erzählt. Die Nebenschilddrüse mit der Hyperkalziämie lasse ich jetzt bewusst aus, damit es nicht zu diffus wird, sondern ich wollte über die Hyponatriämie mit Ihnen sprechen und die beiden Patienten, die hat auch die Frau Dr. Leitner und die Frau Dr. Itario mit mir gemeinsam behandelt und hier zusammengetragen, und dass die Namen auch erwähnt sind von unserer Abteilung. Die Hyponatriämie ist eine Elektrolytstörung, die Sie sicher alle kennen. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig ist, was in leichten Formen dauernd bei Ihnen vorkommt, für die Patienten aber eine hohe Relevanz hat. Also Sie sehen hier die Zahlen, die ich hinter mir da an die Wand projiziert habe, sehr, sehr häufig im Krankenhaus bei unseren älteren Patienten, die wir alle gemeinsam betreuen, sind es bis zu 50% in Pflegeheimen Patienten mit Hyponatriämie. Wichtig ist, dass Patienten mit Hyponatriämie eine erhöhte Morbidität und Mortalität haben. Und das betrifft jetzt eher die schweren Hyponatriämien und die Krankenhausbehandlungen, dass wenn man da zu forsch ist, dass es zu irreversiblen neurologischen Störungen kommen kann. Ein Beispiel nur, dass das eben eine Rolle spielt, wenn sie ist, dass das Risiko zu stürzen bei Natriumwerten unter 135 deutlich ansteigt. Und das ist gerade für unsere älteren Patientinnen und Patienten natürlich ein großes Problem, weil dann ist die Schenkelhalsfraktur und die Operation und die erhöhte Mortalität nicht mehr weit. Gut, jetzt will ich Ihnen exemplarisch zwei Patienten vorstellen, zuerst eine junge Dame und einen jungen Mann, die beide doch eine relativ ausgeprägte Hyponatriämie haben. Das heißt, das ist jetzt sozusagen ein bisschen Krankenhaustherapie. Das Ganze gilt exemplarisch natürlich auch für mildere Hyponatriämieformen, die Sie dauernd in der Praxis behandeln. Also hier ein bisschen ausgeprägtere Formen, damit wir sozusagen die Laborveränderungen auch ausgeprägter sehen, aber Sie können das natürlich für jede Form der Hyponatriämie in Ihrem täglichen Routinebetrieb ableiten. Also die junge Dame ist 28 Jahre alt, lebt alleine und hat als schwere Grunderkrankung eine seit 15 Jahren bestehende, damit chronische Anorexia nervosa und Bulimie, und kommt, weil sie Wadenkrämpfe und Müdigkeit verspürt, an die Notfallaufnahme. Im Status fällt auf, dass sie diese stehenden Hautfalten hat, ausgetrocknet wirkt und ist halt im Rahmen ihrer Grunderkrankung wirklich sehr schlank. Das sind die Laborbefunde. Man sieht, dass sie eben ein chronisches Problem hat. Sie war immer wieder stationär aufgenommen mit durchaus wirklich niedrigen Natriumwerten im Blut. Jetzt hat sie hier 119. Die Tatsache, dass sie relativ wenig Symptome gehabt hat, nur ein bisschen Wadenkrämpfe und Müdigkeit, spricht schon dafür, dass sie an die niedrigen Natriumwerte wahrscheinlich schon gewöhnt ist. Weil also mit solchen Werten gibt es Menschen, die durchaus bewusstlos sind und Krampfanfälle bekommen. Sie hat eine Hypokaliämie. Passt zur Grunderkrankung, zum Erbrechen. Und das, was jetzt hier sozusagen bei unserem stationären Aufenthalt der 2014 aufgefallen ist, ist, dass sie auch ein akutes Nierenversagen gehabt hat, weil sie doch sehr ausgetrocknet war. Also Sie sehen, bis jetzt war das Kreatinin normal, hier plötzlich doch eine deutliche Kreatininerhöhung. Und auch die Harnsäure, ich meine, das ist eine sehr schlanke junge Dame, die nun gar nicht nach Gicht, typischem Gichtpatienten ausschaut, immer wieder erhöhte Harnsäurewerte. Das ist wichtig für Sie, darauf möchte ich betonen, weil die Harnsäure eben auch ein Marker für den Volumenstatus ist in diesem Fall. Zusätzlich, das ist jetzt nur sozusagen Begleitmusik ein bisschen, hat sie sehr niedrige Chloridkonzentration gehabt und eine Alkalose, weil sie durch das Erbrechen die Magensäure einfach immer wieder verloren hat. Nicht? Also HCl in der Magensäure durchs Erbrechen, Alkalose und Hypochloridämie. Gut, also Patientin Nummer 1. Der zweite junge Mann, der ist gleich alt, hat eine ähnliche Geschichte, lebt auch noch bei den Eltern, kommt auch wegen Müdigkeit an die Notfallaufnahme, hat ein Natrium von 118. Sonst im Status, also ich meine, er ist ein bisschen klein, aber sonst eigentlich unauffällig, nichts Aufregendes. Er hat Auch eine tragische Geschichte, als Kind im 7. Lebensjahr ein Medulloblastom mit einer Radiochemotherapie gehabt und dann seit 2011 immer wieder Schübe einer Autoimmunenzephalitis. Also soll nur sozusagen eine Hirnerkrankung als Beispiel für einen Patienten mit einer entzündlichen Hirnerkrankung darstellen. Die Frau Dr. Schmog von unserem Krankenhaus hat uns da die Bilder gezeigt, nur dass ich Ihnen sie da ein bisschen zur Auflockerung auch was zeigen kann. Also man sieht dann immer wieder rezidivierende Schübe von diesen Ödem und entzündlichen Veränderungen hier im Hirn. Und das war also die aktuelle Aufnahme und die Männingen da so schön angefärbt sind. Gut, dieser Patient hat eben auch rezidivierende Hyponatremien. Das geht also hier analog zu dem ersten Schub seiner Enzephalitis, ist erstmals das Natrium abgefallen und immer wieder sozusagen relativ niedrig gewesen. Im Gegensatz zu der ersten Patientin hat er eine normale Kaliumkonzentration und eine normale Nierenfunktion und eine ganz niedrige Harnsäure. Das ist vielleicht auch wichtig, dass Sie sich das merken. Also jetzt vom Laborkonstellation keinen Hinweis auf einen Volumenmangel. Jetzt müssen Sie mit mir mittun. Was glauben Sie sozusagen, welchen Wert brauchen Sie jetzt nicht, um herauszufinden, was jetzt die Ursache der Hyponatremie ist bei diesem Patienten? Bitte? D? E, perfekt. Na, Sie können schon nach Hause gehen, Sie können alles, perfekt. Also den pH im Harn brauchen Sie nicht, super. Also ich habe Ihnen jetzt hier die Laborbefunde dieser beiden Patienten hingestellt und ich auf den Slides, die ich Ihnen jetzt zeige, da gibt es immer diese Silhouetten, also den jungen Mann und die junge Dame, damit Sie sich auskennen, um welchen der beiden Patienten es gerade geht. Die haben eine ganz vergleichbare Hyponatremie. Und die Hyponatremie, wenn das Natrium, Salz im Blut niedrig ist und das eine wirkliche Hyponatremie ist, ist auch assoziiert mit einer erniedrigten Osmolarität im Serum. Das heißt, man weiß, es ist eine echte Hyponatremie, das ist auch niedrig. Und die beiden haben auch eine für die Hyponatremie relativ hohe Urinosmolarität, also scheiden einen konzentrierten Harn aus. Der Unterschied beginnt jetzt hier sozusagen in der Natriumkonzentration im Harn, während die Dame eine niedrige Natriumkonzentration hat, das zeige ich Ihnen noch, also alles, was so bei 10, 15 ist, ist niedrig, alles, was über 30 ungefähr ist, ist hoch, weil das Natrium im Blut ja sehr niedrig ist. Also eigentlich sollte ja die Niere, wenn man eh schon wenig Natrium im Körper hat, wenig Natrium ausscheiden. Bei dem jungen Mann passiert das nicht und das Natriumhahn ist hoch, also alles, was über sagen wir, ungefähr 30 ist, ist hoch. Und dann sieht man noch die Unterschiede, die ich Ihnen vorher schon gezeigt habe. Das sind nämlich die, die sozusagen ein bisschen den Hinweis, laborchemischen Hinweis auf den Volumenstatus geben. Bei ihm niedrige Harnsäure, niedriger Bund, niedriges Kreatinin, also sozusagen ausreichend gefüllt, viel Volumen da. Die junge Dame hat ein akutes Nierenversagen mit hoher Harnsäurekonzentration, die ist ausgetrocknet. Sieht man ja auch klinisch. Gut, also das sind wichtige Unterschiede, die Sie sich ein bisschen merken sollten. Und jetzt kommen die Hormone. Also die wichtigste Ursache für die Hyponatremie ist klarerweise, wie der Professor Luger schon gesagt hat, ein Hormon. Das ist das antidiuretische Hormon. Das antidiuretische Hormon führt dazu, dass die Niere das Wasser rückresorbiert, also freies Wasser im Körper hält und einen konzentrierten Harn mit hoher Harnosmolalität ausscheidet. Gesteuert wird das antidiuretische Hormon über den Volumenstatus im Körper, also wenn man ausgetrocknet ist, wird das Wasser im Körper gehalten, wird antidiuretisches Hormon ausgeschüttet und wenn die Osmolalität im Blut hoch ist, das heißt, wenn das Blut eingedickt ist, dann wird auch antidiuretisches Hormon ausgeschüttet. Nun, ich habe Ihnen jetzt nicht umsonst diese beiden Patienten mitgebracht, weil der Mechanismus, wie es zu dieser ADH-Ausschüttung kommt und auch die Behandlung komplett unterschiedlich ist und das soll der Punkt sein des heutigen Vormittags bei mir sein. Bei der jungen Dame ist es so, dass die ausgetrocknet ist. Also die erbricht, nimmt Diuretika, Laxantien, hat niedrigen Volumenstatus und der Körper fährt ein Notfallprogramm, um das zirkulierende Volumen, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten und schüttet antidiuretisches Hormon aus. Dadurch wird in der Niere das freie Wasser rückresorbiert, ein konzentrierter Harn ausgeschüttet und der Körper versucht sozusagen, das zirkulierende Volumen auf Kosten der Natriumkonzentration aufrechtzuerhalten. Das heißt, im Notfall nimmt der Körper sozusagen eine Hyponatremie in Kauf, damit einfach genug Wasser an Bord ist, damit der Kreislauf noch funktioniert. Wenn Sie jetzt in der Wüste spazieren gehen und ausgetrocknet sind, wird der Körper natürlich oder die Niere versuchen, das gesamte Natrium aus dem Harn rückzuresorbieren, damit Sie mit dem Natrium auch das Wasser im Körper halten. Und das ist genau das, was bei der jungen Dame passiert. Das Natrium im Harn ist sehr niedrig. Notfallprogramm des Körpers. Okay? Ganz anders bei dem jungen Mann. Der hat ein Problem mit seiner Enzephalitis. Also der hat ein Steuerungsproblem, der hat ein Syndrom der inadäquaten ADH-Ausschüttung, da gibt es ganz viele Ursachen dafür, die wir nachher noch besprechen werden, aber der hat sozusagen ein Problem in seiner Steuerzentrale und schüttet zu viel antidiuretisches Hormon aus. Dadurch sinkt die Osmolarität im Blut und eigentlich sozusagen, wenn Sie jetzt zu viel Wasser aus dem Harn rückresorbieren und einen konzentrierten Harn ausschütten, dann sollten Sie ja eigentlich oder sollte er eigentlich Ödeme bekommen, würde man erwarten, ne? Weil Wasser im Körper bleibt. Aber es gibt sozusagen Gegenmechanismen und das sind natriuretische Peptide, die vor allem im Herz produziert werden, die verhindern, dass der junge Mann Ödeme bekommt, weil das Natrium vermehrt über den Harn ausgeschüttet wird als Gegenmaßnahme der Volumensüberlastung. Und durch diese natriuretischen Peptide, die vermehrt ausgeschüttet werden, steigt die Natriumausscheidung in der Niere und die Natriumkonzentration im Harn ist hoch, ganz im Gegensatz zur jungen Dame. Okay? Und da kann man die beiden Mechanismen auseinanderhalten. Gut, wichtige Ursachen für dieses SCADH-Syndrom, da gibt es nämlich relativ viele. Das sind die ZNS-Erkrankungen, wie bei dem jungen Mann. Es gibt Tumorerkrankungen, das kleinzellige Bronchuskarzinom zum Beispiel ist ein ganz typischer. Wenn Sie auf den Kopf fallen, einen Insult haben, einen Hirntumor haben, bei verschiedenen Lungenerkrankungen sieht man es immer wieder. Ganz, ganz wichtig sind die Medikamente und hier sozusagen der Glukokortikoidmangel als Endokrinologe, da muss man auch nochmal ganz fest unterstreichen, das sollte man nicht übersehen. Eigentlich sollte man eine Nebenniereninsuffizienz bei jedem Patienten mit einer rezidivierenden Hyponatremie unbedingt ausschließen, weil wir das doch immer wieder finden. Die Medikamente, gibt es eine ganz lange Liste, ganz häufig sind die SSRIs, die Antidepressiva, die Diuretika, die natürlich auch über einen Volumensmangel zur Hyponatremie führen und Antiepileptika wie das Carbamazepin zum Beispiel können zu Hyponatremien führen. Also lange Liste von Medikamenten, die man bei diesen Patienten auch durchgehen sollte. Was in allen Lehrbüchern drinnen steht, ist, dass die Schilddrüsenunterfunktion zur Hyponatremie führt. Und da ich das nicht geglaubt habe, habe ich mir jetzt unsere Datenbank vor kurzem gemeinsam mit Dr. Wolf angeschaut. Und das sind die ersten Ergebnisse. Also da haben wir geschaut, bei uns einfach an der Abteilung bei Patienten, das sind die TSH-Konzentrationen, das ist ein bisschen klein, entschuldige mich, aber das sind TSH-Werte so zwischen 100 und 300. Und diese Patienten hatten alle keine Hyponatremie. Und wenn Sie da auf die T4-Konzentration schauen, das normal geht das ungefähr bis hier. Also diese Patientengruppe hier hatte alle eine schwere manifeste Hypothyreose, finden Sie auch keine Hyponatremie. Also das, was im Lehrbuch drinnen steht, dass Sie immer an die Schilddrüsenunterfunktion denken müssen, ist gut, weil das häufige Erkrankungen sind, aber wirklich eine häufige Ursache für Hyponatremien ist es nicht. Gut. Jetzt versuchen wir es ein bisschen strukturiert sozusagen zum Mitdenken noch einmal durchzugehen. Hier der junge Mann, ja, der hat eine Hyponatremie und um die Hyponatremie jetzt sozusagen wirklich in Stein zu meißeln, messen Sie im Serum noch eine Osmolarität, die eher niedrig sein sollte, weil das Natrium ja erniedrigt ist. Wenn das nicht so ist, gibt es eben Formen der Pseudohyponatremie bei schwerer Hyperlipidämie, schwerer Hypertriglyceridämie, bei schwerer Hyperproteinämie, bei multiplen Myelom zum Beispiel oder Hyperglykämie bei sehr hohen Glukosekonzentrationen ist die Serumosmolarität nicht vermindert, dann ist das keine echte Hyponatremie. Aber wir reden jetzt hier über die klassische Hyponatremie, die immer mit einer erniedrigten Serumosmolarität einhergeht. Und der nächste Schritt ist, Sie müssen zum Äußersten gehen und müssen Ihre Patientinnen und den Patienten untersuchen und versuchen, klinisch den Volumenstatus abzuschätzen. Da helfen Ihnen diese Laborbefunde, die ich vorher besprochen habe. Der Patient ist euvolem und hat ein SCADH-Syndrom, weil seine Natriumkonzentration im Harn, sagen wir mal, über 30 so ungefähr ist und er, weil er ja ein erhöhtes antidiuretisches Hormon im Blut hat, einen konzentrierten Harn ausschüttet. Bei der Patientin anders, die ist klinisch ausgetrocknet, die Niere fährt das Notfallprogramm, Natriumkonzentration im Harn ist niedrig, weil sie ausgetrocknet ist und der Körper das Natrium im Körper halten möchte, die Niere sozusagen aus dem Harn aktiv das Natrium rückresorbiert, und weil eben auch die antidiuretische Hormonkonzentration hoch ist, ist die Osmolalität im Harn hoch. So, jetzt müssen Sie aber die beiden behandeln, und da ist jetzt die Frage, wie würden Sie die junge Dame behandeln? Und dann kommt natürlich klarerweise die Frage, wie würden Sie den jungen Mann behandeln? Haben Sie Vorschläge? Also, eigentlich ist es relativ leicht. Die junge Dame ist sozusagen ausgetrocknet, und was die braucht sozusagen, also die hat das Notfallprogramm, das antidiuretische Hormon ist hoch, weil sie ausgetrocknet ist, die braucht Flüssigkeit. Darauf, wo ich da sozusagen ein bisschen noch hinaus möchte, ist, dass man mit der Flüssigkeitssubstitution bei schwerer Hyponatremie aufpassen sollte. Das heißt, auch wenn die jetzt sehr ausgetrocknet ist, muss man die Flüssigkeit vorsichtig geben, weil natürlich irgendwann, wenn das Volumen genug da ist, das antidiuretische Hormon plötzlich nicht mehr ausgeschüttet wird und dann die Natriumwerte im Blut sehr rasch ansteigen können, und das kann Probleme machen. Also das heißt, bei schwerer Hyponatremie und Exsikose durchaus vorsichtig sein, auch mit der Flüssigkeitssubstitution. Beim jungen Mann, das haben Sie gerade gesagt, da wird man Flüssigkeitsrestriktion, der hat ja zu viel Flüssigkeit an Bord, weil er zu viel antidiuretisches Hormon ausschüttet, und da müssen Sie auch eher vorsichtig sein und engmaschig kontrollieren. Das ist das, was Sie auch schon gesagt haben, die große Gefahr beim Ausgleich von sehr niedrigen Natriumkonzentrationen ist diese pontine Myelinolyse, das sind die zu irreversiblen neurologischen Schäden führen kann, wenn das Natrium zu rasch angehoben wird durch die Therapie. Da gibt es diese Rule of Six, es gibt ein paar Leitlinien, ich habe Ihnen die eine hier mitgebracht. Das heißt, da sagen die Experten jetzt, man sollte bei schwerer Hyponatremie maximal 6 Millimol pro 24 Stunden anheben, also sehr langsam eigentlich. Und im Notfall ist das, was Sie auch gehabt haben, die 3-prozentige, also die hyperosmolare Natriumchloridlösung. Das sind Patienten, die bewusstlos sind und einen Krampfanfall haben. Die kriegen ein Flascherl 100 Milliliter 3-prozentige Natriumchloridlösung IV, um sozusagen das Natrium einmal um 6 anzuheben, aber dann muss man stoppen. Ja? Das heißt sozusagen dann nicht einfach ein Flascherl nach dem anderen infundieren, weil es dann zu diesen neurologischen Spätschäden führen kann. Das hier sozusagen nochmal, also beim SCADH-Syndrom, ich denke im Wesentlichen wichtig die Wasserrestriktion, das heißt die Patienten sollen weniger trinken. Man kann dann auch mit Lasix ein bisschen arbeiten, weil Lasix mehr Wasser als Natrium ausschüttet. Im Notfall die hypertone Kochsalzlösung, und es gibt Medikamente, die Vaptane, da gibt es eins in Österreich, das verfügbar ist, sehr teuer, das ist der Samska. Unser junger Mann ist lange Zeit dann auch mit diesem Samska behandelt worden, weil der einfach trotzdem durch seine Enzephalitis immer wieder diese Hyponatremin bekommen hat und das mit der Wasserrestriktion nicht funktioniert hat. Dieses Vaptan ist einfach ein Antagonist der antidiuretischen Hormonwirkung, ist aber sozusagen sicher etwas, was Sie selten benötigen werden. Ich wollte es jetzt nur hier der Vollständigkeit halber Ihnen mitbringen. Die Therapie der jungen Dame ist Flüssigkeitssubstitution, und das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Also Sie haben zwei Patienten jetzt gesehen von mir, den jungen Mann und die junge Dame. Die Therapien sind komplett unterschiedlich und führen aber zum Ziel. Das heißt, Sie müssen vorher herausfinden, was die Ursache der Hyponatremie ist, sonst werden Sie die nie richtig behandeln können. Junger Mann, Flüssigkeitsrestriktion, wir haben ihm gesagt, er soll höchstens einen Liter pro Tag trinken, und es ist uns hier gelungen, über Tage das Natrium langsam in den Normalbereich hinaufzubringen. Die junge Dame, vorsichtige Flüssigkeitssubstitution, also jetzt nicht gleich 2-3 Liter am Anfang geben, weil dann der Anstieg des Natriums zu rasch sein kann. Sie kriegt Flüssigkeit, er kriegt Flüssigkeitsrestriktion. Beide kommen in den Normalbereich. Das war es, was ich Ihnen eigentlich bringen wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus